Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Und heute habe ich mal einige Fragen von euch rausgesucht, die mir so bei Instagram gestellt wurden. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen einen unterschiedlichen Mix aus verschiedenen Themen. Und da sind auf jeden Fall sehr spannende und diverse Fragen dabei. Bevor es aber losgeht, wollte ich euch heute noch die Blinkist-App vorstellen, die auch der Sponsor vom heutigen Podcast ist. Blinkist ist eine App, mit der man sich ganz einfach Buchzusammenfassungen entweder durchlesen kann oder anhören kann. Das ist immer dann hilfreich, wenn man zum Beispiel nicht viel Zeit hat und aber in dieser wenigen knappen Zeit möglichst viel an Content konsumieren möchte. Für mich ist es auch immer hilfreich, Blinkist zu nutzen, um zum Beispiel bei einzelnen Büchern, wenn ich jetzt merke, ey, das interessiert mich richtig, dann diese Bücher mir dann zu kaufen, weil ich so eine Art Trailer für das Buch auch bekommen habe. Zum Beispiel das Buch Ein Traum von einem Land von Daniel Stelter. Das habe ich mir gerade bei Blinkist angehört. Und Daniel Stelter ist ein Ökonom, der so die ganze Lage in Deutschland ziemlich scharf analysiert hat, verschiedene Lösungsvorschläge gemacht hat, nachdem er auch auf viele Probleme und so weiter eingegangen ist. Und dieses Buch habe ich so interessant befunden, dass ich mir sofort jetzt bei Amazon auch bestellt habe. Das heißt, dafür ist Blinkist auch super geeignet und es gibt neben Sachbüchern natürlich auch jede Menge Ratgeber, Börse, Wissenschaft, Wirtschaft, Geschichte, alle möglichen verschiedenen Themen. Und das wird dann immer von echten Menschen eingelesen in so 10 bis 15 Minuten, die sogenannten Blinks, sodass du einfach ein Buch dir richtig einfach zusammenfassen lassen kannst. Blinkist ist jetzt mit 25% Rabatt im Jahresabo für dich käuflich. Das heißt, wenn du auf blinkist.com/amk gehst, kannst du dir diesen Rabatt sichern. Ich buchstabiere es nochmal. blinkist.com/amk. Und jetzt geht's los mit unserer heutigen Episode. Alright, also verschiedene Fragen sind wie gesagt bei Instagram reingeprasselt und ich habe das Ganze auch so ein bisschen versucht thematisch zusammenzuführen, beispielsweise das Thema Erbschaften, das habe ich zusammengefasst, das ist nämlich von mehreren hier angefragt worden. Aber fangen wir erstmal mit dem ersten Themenkomplex an und da hat jemand gesagt, hey, was sind deiner Meinung nach eigentlich für die kommenden Jahre bis 2030 die spannendsten Wachstumsmärkte? Also Märkte, in denen das Wachstum höher ist als das allgemeine Wirtschaftswachstum und in denen natürlich dann auch Unternehmen, die in diesen Märkten tätig sind, auch überproportional profitieren. Bevor es hier aber losgeht, will ich mal eine ganz wichtige Sache klären, die, finde ich, fundamental wichtig ist, bevor man anfängt, sich mit diesem Thema Wachstumsmärkte, Wachstumsaktien und so weiter zu beschäftigen. Ich habe ja gestern auch eine Aktienanalyse gemacht zu dem Unternehmen Oatly. Oatly, die also so Hafer, Milch und andere Produkte herstellen, die halt mit Hafer produziert sind, ist ja ein Unternehmen, welches sehr viel schneller wächst als andere Branchen. Und Oatly gehört ja, neben dem, dass sie halt eben Konsumgüterunternehmen sind, gehören sie ganz klar in den Sektor Nachhaltigkeit, ESG und eben neue Technologie, dass man also sagt, okay, wir wollen jetzt hier nicht mehr beispielsweise auf tierische Produkte setzen, wir wollen neue Verarbeitungsmöglichkeiten finden, die eben dann zum Beispiel uns Kaffee mit richtig gut schmeckender Hafermilch möglich machen und gleichzeitig eben halt mehr im Bereich grüner Energie, grüner Welt und so weiter erreichen. Also dieses Thema Nachhaltigkeit ist meiner Meinung nach eines der größten Wachstumsthemen aktuell. Man sieht es eigentlich, es zieht sich immer mehr durch die gesamte wirtschaftliche Welt, weil es einerseits natürlich Auflagen von oben gibt, auf der anderen Seite viele Firmen aber schon von selbst einfach auf die Kundenbedürfnisse und Investorenbedürfnisse Rücksicht nehmen und eben entsprechend diesen Bedürfnissen natürlich auch handeln. Ja, und deswegen ist das ganz klar eines der größten Wachstumsfelder. Aber, und jetzt ist der wichtige Punkt, den ich vorher klären wollte, man muss immer berücksichtigen, dass genau das ja auch schon sehr häufig in den Aktienkursen der jeweiligen Unternehmen eingepreist ist. Eingepreist, was bedeutet das eigentlich ganz genau? Wir haben ja jetzt gerade die Europameisterschaft. Und wenn wir so Europameisterschaft haben, dann könnte man beispielsweise meinen, dass während so einer Europameisterschaft zumindest in normalen Zeiten mehr Coca-Cola, Softdrinks und alkoholische Spirituosen, Getränke und so weiter konsumiert werden als sonst. Wenn jetzt jemand also ankommt und sagt, okay, pass mal auf, ich möchte jetzt in Anheuser-Busch beispielsweise investieren oder in Diageo oder in die Coca-Cola Company, weil ich glaube, oder sogar Pepsi, weil neben den ganzen Getränken auch noch Speisen vermehrt konsumiert werden, aufgrund so einer Europameisterschaft und so. Da muss man erstmal Folgendes machen, man muss erstmal schauen, gibt es diesen Zusammenhang tatsächlich? Und das kann man ja dann in den Unternehmenskennzahlen der einzelnen Quartalen sich auch anschauen, dass man zum Beispiel mal zurückschaut und sagt, hat ein Adidas, hat ein Nike, ein Puma und so weiter, haben die beispielsweise zu damaligen WM- oder EM-Zeitpunkten tatsächlich mehr Umsätze generiert? Und auf der anderen Seite, wie hoch waren aber auch in den Zeiten die Kosten? Weil sehr häufig fahren diese Unternehmen dann auch natürlich gerade in der Zeit, wo die Aufmerksamkeit hoch ist, eben auch ihre ganzen Marketingbudgets nach oben und geben nämlich auch mehr aus. Und das bedeutet, es ist noch überhaupt gar keine Garantie, dass die Kennzahlen für ein Quartal auch unbedingt extrem gut ausfallen und dadurch eben auch die Aktie steigt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass Einpreisung bedeutet, dass der Markt ja aber schon lange weiß, dass die Europameisterschaft stattfinden wird. Ja? Das heißt, von einer Aktie profitieren aufgrund solch einen Ereignissen könnte nur dann wirklich möglich sein, wenn irgendetwas ganz Extraordinäres in diesem Turnier stattfindet, beispielsweise, dass irgendwie Adidas-Schuhe so wirklich von allen Top-Spielern auf einmal getragen werden und die alle anfangen, richtig aktiv Werbung dafür zu machen. Irgendein Torjubel setzt sich durch, wo die Spieler irgendwie ihre Adidas-Schuhe ausziehen und die küssen und in die Luft werfen oder was auch immer. Und das eben dann unerwartete Ereignisse geschehen, die dazu führen, dass einfach mehr Leute sofort losrennen und sich Adidas-Schuhe kaufen und dann der Markt wieder antizipiert, ah, das wird wirklich jetzt im nächsten Quartal dazu führen, dass sie wirklich mehr Umsätze und Gewinne machen und dann kann es eben auch passieren, dass die Aktie steigt. Aber grundsätzlich muss man immer bei diesem Wachstumsthema berücksichtigen, dass Wachstumsbranchen auch sehr häufig höhere Bewertungsmultiples mit sich bringen, also höhere Kursumsatzverhältnisse, höhere Kursgewinnverhältnisse. Ja, Oatly, wie gesagt, zum Beispiel ein Kursumsatzverhältnis von 30, also eine ganze Menge von dem ganzen Wachstum, was jetzt dadurch kommt, dass sie sich mit Starbucks zusammengeschlossen haben und in den ganzen Tausenden von Retailketten von Starbucks eben das anbieten, dass eben auch vom Markt schon angenommen wird, dass das Umsatzwachstum von über 50% noch anhält, ja. Das heißt also nicht, dass man automatisch damit eine gute Rendite macht. Aber man kann natürlich sich auch überlegen, gibt es denn in diesen Wachstumsmärkten Unternehmen? Und das ist eben einer der Aspekte, einer der Punkte, die ich auch versuche, bei aktiveren Anlagestrategien, die ich mache, umzusetzen, dass ich mir sage, okay, gibt es denn Wachstumsmärkte, die schneller wachsen als der Allgemeinmarkt, wo es auf der anderen Seite eben aber auch Unternehmen gibt, die eben noch nicht vom allgemeinen Gesamtmarkt so stark im Fokus stehen und somit eben auch noch eine tatsächliche Unterbewertung möglich sein kann. Das heißt, hier sollte man sich meiner Meinung nach auch nicht immer nur die ganz großen Unternehmen und so weiter anschauen, sondern eben auch Unternehmen, die vielleicht nur einzelne kleine Nischenbereiche abdecken, die also beispielsweise, ihr habt es ja wahrscheinlich auch mal mitbekommen, dass es bei den Fußballstadien und so in der heutigen Zeit immer diese Kamerafahrten gibt, die über das Stadion auch fahren und so. Das ist also ziemlich viele neue Arten von Kameraführungen gibt in so einem Fußballstadion, die es jetzt vor 20, 30 Jahren zum Beispiel noch nicht gab. Wenn man jetzt mal zum Beispiel dann sucht nach spezifischen Unternehmen, die beispielsweise die Technik für solche Großevents herstellen oder liefern, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, gibt es denn hier vielleicht Unternehmen, die von so einem Wachstum in einzelnen Bereichen profitieren, die aber noch nicht so bekannt sind. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer überlegen, ist denn dieses zusätzliche Wachstum, was gerade kommt, ist das dauerhaft oder ist das eher etwas, was beispielsweise nur auf so ein einmaliges Event oder so hinausläuft? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, beispielsweise ein einmaliges Event, so etwas wie irgendwie den Bau der Mauer in Mexiko, den Donald Trump ja vorhatte, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, ich werde jetzt auf irgendein Unternehmen, welches zum Beispiel dann durch diesen Großauftrag Bau der Mauer profitiert, dann ist natürlich immer die spannende Frage, okay, was kommt aber danach? Ja, ähnlich natürlich auch bei BioNTech, Biotechnologieunternehmen, wo man natürlich dann wieder sich überlegt, okay, ist denn so ein Impfstoff, in den jetzt massiv viel Geld investiert wurde, ist der denn auch dauerhaft zum Beispiel für das Unternehmen attraktiv? Und wie sich ja in den letzten Wochen und Monaten abgezeichnet hat, ich wurde jetzt selber auch gerade geimpft in Berlin, bin somit damit durch, nicht von BioNTech, sondern von der Johnson & Johnson Impfung. Aber ich habe auch schon gesehen, dass jetzt dieser Impfschutz, der gilt jetzt erstmal nur für 9 Monate. Und was dann in 9 Monaten ist, weiß ich natürlich noch nicht. Es kann aber natürlich sein, dass diese Impfungen in Zukunft noch häufiger gebraucht werden. Und das ist eben eine Sache, die man auch analysieren muss, dass man sagt, okay, wie dauerhaft und nachhaltig sind denn tatsächlich die Umsätze für das Unternehmen, was in einem überdurchschnittlichen Wachstumsmarkt und so weiter liegt. Ja, und dann kann man natürlich dort auch interessante Aktien finden. Andere Märkte neben jetzt diesem ganzen ESG-Thema ist zum Beispiel Online, E-Commerce und Retail. Ja, also alles, was in irgendeiner Art und Weise aktuell physisch verkauft wird. Wie ist es möglich, das eben zu vereinfachen und online zur Verfügung zu stellen? All diesen ganzen Markt, ja, also bei mir ist es einer der wichtigsten Player hier neben Amazon, zum Beispiel auch Shopify, die ganz klar davon profitieren, dass halt immer mehr und mehr auch kleinere Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen sich ihren ganzen, Vertrieb und so weiter immer mehr digitalisieren, ins Internet verlagern, weil sie dort natürlich dann bessere Margen erzielen können, weil die Produkte schneller zu den Endverbrauchern und so weiter kommen und weil sie dafür dann eben die Lösungen von Shopify beispielsweise verwenden. Also das ist für mich auch ein ganz klarer, spannender Bereich. Neben diesem natürlich auch noch alles, was mit Software und gerade vor allem der Bereich Software as a Service natürlich betrifft. Man muss hier natürlich auch sagen, würde ich sagen, in einzelnen Bereichen, gerade was so Cloud Computing und so weiter angeht, befinden wir uns, glaube ich, schon so ein bisschen in so einer Art Blase, wo einige Unternehmen nicht so wirklich dauerhaft profitieren werden, sondern wahrscheinlich eher von größeren Konkurrenten aus dem Markt noch gedrängt werden. Und natürlich ein Wachstumsbereich, den ich auch sehr spannend noch finde, ist eben die Raumfahrt, wo man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten noch hat, in Zukunft Wachstum und Wachstumsunternehmen zu finden. Wobei ich hier ehrlicherweise sagen muss, dass das jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel auch mit den ganzen Abonnementmodellen im Softwarebereich und so, ich glaube, gerade im Gaming-Sektor beispielsweise wird es ja auch noch sehr, sehr, sehr spannende Konzepte in Zukunft geben, ist dieser Raumfahrtsbereich eher so ein Long-Term-Play, der sich noch nicht, glaube ich, in voller Gänze schon vor 2030 und so manifestieren wird. Ja, die Starships auch von SpaceX und so weiter sind ja auch schon jetzt erfolgreich gelandet und ich denke sogar, dass es die ersten Mars-Missionen schon vor 2030 geben wird von SpaceX. Ich denke aber doch nicht, dass auch selbst wenn sie jetzt einen Teil dieses Unternehmens in Form von Starlink abspalten, an die Börse bringen, dass es jetzt so breitflächig schon sehr viele interessante Unternehmen an der Börse hier gibt, die eben aufgrund dieser reduzierten Kosten neue Geschäftsmodelle austesten, in Startup-Manier, also irgendetwas disruptieren, was beispielsweise hier auf der Erde aktuell noch geschieht, ja, um halt eben da wirklich so jetzt von überdurchschnittlichem Wachstum zu profitieren. Weil aktuell ist es auch so, dass viele, viele von diesen Raumfahrtsaktien und Unternehmen einfach nur ein Teilsegment haben, wo sie eben hier tatsächlich in dieser Raumfahrt profitieren. Das heißt, sie sind dann zum Beispiel Zulieferer von SpaceX oder von einem anderen Unternehmen und sind jetzt aber nicht selber irgendwie sehr stark aktiv darin, dass sie irgendwie neue Technologien einsetzen oder so. Ja? Das heißt, da muss man natürlich auch so ein bisschen eher noch so längerfristig planen. Aber jetzt hast du mal so ein paar Wachstumsmärkte von mir. Wie gesagt, achte auf alles, was ich da bisher gesagt habe und dann kannst du auf jeden Fall spannende Unternehmen finden. Ich versuche es halt immer, nicht nur die wirklich besten Marktkonkurrenten und so weiter zu nehmen. Ich habe jetzt auch neulich gesehen, haben mich welche gefragt zu About You und ich würde jetzt zum Beispiel nicht in About You investieren. Zalando ist 5-mal so groß. Wenn jemand ein ähnliches Geschäftsmodell hat, also Nummer 2 oder Nummer 3 zu sein, da würde ich immer in Nummer 1 investieren. Ich brauche nicht in About You, wenn ich in Amazon oder in Zalando oder so investiert bin. Aber wenn ich halt so einen kleinen Nischenbereich habe in einem Sektor, ja, dann kann es auf jeden Fall Spaß machen. Vor allem, wenn dieses Unternehmen noch komplett unterm Radar ist und noch nicht überall bekannt ist. Ja, dazu muss man natürlich einfach sich viel auseinandersetzen mit diesem Thema, muss auch mal einen Branchenreport lesen, muss viel im Internet stöbern und so. Das ist halt nichts, was überall schon rumgeistert. Und dafür kann man dann aber natürlich auch mit überdurchschnittlichen Renditen belohnt werden. Okay, dann nächste Frage. Die wurde mir gestellt und zwar, was sind denn meine persönlichen wichtigsten 3 Prinzipien? Ja, das ist natürlich immer auch sehr schwer zu beschreiben, weil immer wenn ich jetzt die 3 Prinzipien beschreibe, dann werde ich wahrscheinlich direkt danach irgendwie mir an den Kopf fassen und sagen, hey, da habe ich ja noch das vergessen oder eigentlich ist ja das noch ein viel wichtigeres Prinzip, aber von daher sind das jetzt erstmal so die 3 allgemein, die für mich auf jeden Fall sehr bedeutend sind. Ob es jetzt die allerwichtigsten sind, kann ich dir nicht sagen. Der erste Punkt, ganz klar, mache ich am Anfang eines Tages, oder das ist jedenfalls ein ganz wichtiges Prinzip, die schwersten und wichtigsten Sachen. Also die Sachen, wenn du jetzt mal alles, was du in einem Tag machen willst, überlegst, wovor hast du, nicht eigentlich so wirklich, was ist das Dringendste, was du tun musst, sondern wovor hast du am meisten Angst? Eat That Frog ist ja auch so ein bekanntes Buch zu diesem Thema. Und das ist das, was ich immer eigentlich versuche, morgens gleich zu Beginn am Tag das allerzentralste und wichtigste Thema anzugehen, wovor ich am meisten Angst habe, den Anruf, den ich schon am bitterlichsten irgendwie fürchte oder die Dokumente, die ich am wenigsten Lust habe auszufüllen oder irgendwie das Training, wo ich Angst habe davor, jetzt wieder die Kniebeugen zu machen, weil die Gewichte immer weiter steigen. Das sind alles die Sachen, die ich ganz am Anfang am Tag machen will, weil ich weiß, wenn ich das erledigt habe, dann ist alles andere eigentlich ein Klacks. Ja, dann ist ja alles andere ist dann schon die Kür. Und das ist immer halt ziemlich cool, wenn du eigentlich nur den Bruchteil eines Tages zu Beginn gleich damit verbracht hast, an einem ganz wichtigen, zentralen Punkt zu arbeiten, dass du dann noch sehr viel mehr Zeit am Tag hast, die du eigentlich genießen kannst mit anderen Dingen, die viel leichter zu erledigen sind. Ja? Und das ist auch so bei mir immer so ein bisschen eins führt zum anderen. Dann kommen halt andere Herausforderungen, die man sich noch an dem Tag nutzt. Und man ist einfach halt in so einer Motivationsspirale. Deswegen ist das schon so ein wichtiges Prinzip für mich. Und ein anderes wichtiges Prinzip, wenn es um das Thema Geld geht, das ist eigentlich ein Thema, da könnte ich eine extra Episode zu machen. Ich habe damals auch mal ein Video drüber gemacht, aber ich werde heute nur so ein paar Sätze dazu sagen. Und zwar, ich schaue immer auf die 50-Euro-Scheine in den Bäumen und nicht auf die Pennies, die auf der Straße herumliegen. Und das ist halt so ein etwas abstraktes Konzept, sich beispielsweise immer so mit kleinen Kosten vergleichen irgendwie aufzuhalten und gucken, wo kann ich irgendwie hier den einen oder anderen Euro noch sparen und so. Das sind alles Sachen, die Sinn machen können, um einmal zum Beispiel am Anfang, wenn man mal so einen wirklichen Umriss macht, über wie viel gebe ich aus, wo sind meine Einnahmen, wie viele Einkommensquellen habe ich eigentlich, wo habe ich vielleicht unnötige Ausgaben und so, wo man sowas mal umreißen kann, sich aufschreiben kann und dann auch handlungsaktiv wird und zu gucken, okay, hier habe ich vielleicht unnötige Kosten, vielleicht sollte ich die mal langsam irgendwie aus dem Weg schaffen oder irgendwie gucken, ob ich irgendwo günstiger bei, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, bei entsprechender auch Leistung zu kompensieren, also weil es ist ja alles so, einfach nur irgendwie überall das Günstigste zu nehmen, das wird dich definitiv langfristig sehr teuer zu stehen kommen. Wenn du den günstigsten Zahnarzt für deine Operation auswählst und dann du 3 oder 4 Mal hin musst, weil er es jedes Mal versemmelt, dann ist halt die Frage, ob es wirklich sinnvoll war, den günstigsten zu nehmen. Ja? Das ist bei mir genau das Gleiche. Wenn ich viele Dienstleistungen, die ich beispielsweise aussuche, da wähle ich nicht explizit zu Beginn gleich das günstigste aus, sondern ich gucke mir, okay, wo ist Kosten-Nutzen am besten? Weil alles, wo ich halt versuche, Geld zu sparen, sehr häufig leider invers korreliert mit dem Zeitaufwand, den ich danach mit dem Produkt oder mit der jeweiligen Dienstleistung habe. Kennt ihr das? Ihr sucht euch irgendwie den billigsten Schrottmietwagen oder Mietwagenanbieter aus mit den schlechtesten Bewertungen, aber ist ja schön günstig, ja? Und dann habt ihr den Salat, dann habt ihr da ewig die Diskussion oder Anrufe, weil der sagt, ja, da ist ein Kratzer am Auto, der war vorher noch nicht da, ja, oder er versucht euch irgendwie noch hinterrücks irgendwelche anderen Kosten aufs Auge zu drücken und ihr habt eigentlich die ganze Zeit Zeitaufwand, weil ihr einfach nur so ein bisschen zu gierig oder geizig wart. Und deswegen würde ich nur sagen, das ist schon mal pauschal sowieso gar nicht so gut, immer nur die Kosten miteinander zu vergleichen und das nicht ins Verhältnis auch mit der Leistung zu setzen, die man dafür bekommt. Und der andere Punkt ist auch einfach der, wenn ich halt über die Straße laufe, stellt euch das wirklich bildlich vor und ich schaue dort immer auf den Boden, wo finde ich einen Penny, wo finde ich vielleicht einen kleinen Umschlag mit ein bisschen Geld drin, hat hier jemand vielleicht noch irgendwo eine Pfandflasche hinter der Bank irgendwo hingestellt oder so, dann gucke ich ja immer auf den Boden und gucke nicht nach vorne und nicht nach oben, wo halt einfach viel höhere und viel größere Chancen vor mir liegen. Und das meine ich halt im Endeffekt so, wenn du jetzt mal so ein bisschen dieser abstrakten Analogie folgen möchtest, dass du einfach in einem Mindset drin bist, was nicht wirklich Chancen erkennt und diese Chancen dann auch für sich selber kapitalisieren kannst. Also du wirst halt keine richtig guten Deals in deinem Leben machen, keine wirklich werthaltigen Dienstleistungen, Produkte erschaffen können oder auch in einem Unternehmen tätig sein, wo du wirklich florierst, wo du richtig Gas geben kannst, wo du deinen ganzen Einsatz bringen kannst, wenn du die ganze Zeit auf so kleinen Ebenen spielst und immer guckst, wo kannst du irgendwie so ein bisschen was rauskitzeln oder ein paar Kosten irgendwie sparen und so weiter. Und deswegen, ich denke mir immer lieber auch, ich darf nicht irgendwie sinnlos Geld verpulvern, das ist klar, darum geht's nicht. Ich sollte mich aber immer eigentlich hauptsächlich darauf konzentrieren, wo finde ich mehr Chancen, wo kann ich mehr Geld verdienen. Das ist für mich immer das wichtigste Credo und das wichtigste Prinzip beim Geld und nicht, wo kann ich irgendwie meine Kosten und so weiter reduzieren. Ja? Was nicht bedeutet, dass man natürlich ab und zu, wie gesagt, mal eine Analyse macht und dann guckt, dass man sinnlose Kosten natürlich ausschaltet. Ja. Ja, und dann das letzte Prinzip für heute, was ich heute in diesem Podcast hier mit euch teilen möchte. Also es gibt natürlich noch weitere Fragen, ihr könnt gerne noch dranbleiben. Aber das letzte Prinzip, was hier erfragt wurde, ist ganz klar, weniger planen und mehr machen. Ja, nicht den ganzen Tag immer rumsitzen und planen für die Woche. Was muss ich noch die Woche machen? Was muss ich nächsten Monat machen? Was ist noch hier auf der Agenda? Und Planung. Mehr im Heute, hier und jetzt machen. Den Tag strukturieren und dann einfach anfangen umzusetzen und nicht immer mit dem Kopf irgendwo anders sein und irgendwo in irgendwelchen Planungen verstrickt sein, sondern wenn du was tust, versuch es so gut zu machen, wie es geht und denk nicht an so viele andere Sachen gleichzeitig, während du eine Sache machst, sondern immer Schritt für Schritt zum nächsten. Ja, das ist so ein weiteres Prinzip, womit ich eigentlich ganz gut fahre. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu diesem Erbschaftsthema, weil einige von euch haben mich gefragt, Der eine hatte, glaube ich, 50.000 Euro, die die Frau geerbt hatte von der Mutter und wollte wissen, wie man sowas investiert. Und ein anderer hat selber gesagt, okay, wenn man jetzt zum Beispiel einen großen Betrag von 250.000 Euro beispielsweise geerbt hat, was ist damit zu tun? Lieber in Aktien investieren oder lieber zum Beispiel in eine Immobilie stecken. Bevor ich jetzt da irgendwie was zu sage, ich bin ja kein Vermögensplaner oder Vermögensverwalter und auch kein Vermögensberater. Und das ist aber gerade bei der ersten Frage, die mir dazu gestellt wurde, schon ganz wichtig, will ich immer sagen, ist es dein eigenes zu 100%iges Geld und bist du dafür verantwortlich? Und was passiert, wenn du hier Einfluss auf dieses Geld nimmst und dieses Geld in irgendeiner Art und Weise veranlagst und es dann einen Schaden gibt, also Risiko sich manifestiert und Geld verloren geht. Beispielsweise, deine Frau erbt Geld von ihrer Mutter, du machst so ein bisschen den Macker und sagst, hey, pass mal auf, ich weiß genau, was du damit machen kannst und so. Was würde passieren, wenn du das Geld dann verpulverst? Ja, wie wäre dann das Verhältnis zwischen dir und deiner Frau? Das sind also ganz wichtige Fragen beim Geld, gerade wenn es im Familienkreis und so weiter geklärt ist, ja. Nicht mit irgendwelchen Erben schon rechnen, ja, die man irgendwie noch gar nicht hat, oder mit irgendwie den Brüdern oder Geschwistern irgendwie da rumstreiten und irgendwelche Sachen mental ausgeben, die man noch gar nicht hat, sondern erstmal ganz ruhig durchatmen und überlegen und klären, ob das Geld, was hier zur Verfügung steht, auch wirklich einem selber zu 100% gehört, ja, und nicht noch irgendein anderer noch irgendeinen Anspruch hat oder zum Beispiel beispielsweise auch das steuerliche Thema schon geregelt ist, ja, ist diese 250.000 Euro beispielsweise schon versteuert oder werden darauf noch Steuern fällig? Also das heißt, das Erste sollte wahrscheinlich erstmal die Konsultation eines Steuerberaters sein, der dir zumindest schon mal sagen kann, okay, so und so viel Geld davon steht dir jetzt frei zur Verfügung, und den Rest solltest du vielleicht erstmal weglegen, weil den musst du noch ans Finanzamt abführen. Also erstmal, bevor du loslegst, ja, da ist es schon wichtig, so ein bisschen so zu gucken, okay, bei größeren Geldbeträgen kann ich es denn auch wirklich jetzt zum Beispiel investieren. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe einen richtig großen Steuerbetrag zu zahlen jetzt im Juli, ja, und zwar für die Gewinnsteuern von letzten Jahr. Da sind natürlich viel Gewinne angefallen im Unternehmen. Das freut mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sozusagen die Gewinne von letzten Jahr natürlich schon lange her und man sagt sich so, okay, das ist ein Teil von den Gewinnen sind investiert worden, Teil ist irgendwo ausgezahlt worden oder irgendwas anderes damit gemacht worden, aber da kommt natürlich jetzt dann, und das ist zeitlich versetzt, ein großer Betrag, der gezahlt werden muss, und das bedeutet, ich muss natürlich im Hier und Jetzt auch das immer berücksichtigen und kann halt nicht frei heraus alles Geld irgendwie so veranlagen und so, wie ich möchte, sondern muss das immer halt mit einplanen und einkalkulieren. Ja, das ist der erste ganz wichtige Punkt. Und wenn du das gemacht hast, dann stellst du dir die Frage, okay, was jetzt tun? Also ich finde, es gibt ja die unterschiedlichsten Aspekte in unserem magischen Dreieck, was ich ja ein bisschen erweitert habe zum magischen mittlerweile Sechseck. Und zwar, es gibt einerseits diese Faktoren Risiko, Rendite, Diversifikation, Liquidität, Zeit und Kontrolle. Diese sechs Punkte gibt es. Ich gehe ganz kurz auf die einzelnen ein. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, ob du das in Immobilien oder in beispielsweise Aktien investieren sollst, weil erstens, ich bin nicht dein Vermögensplaner und zweitens, ich weiß ja auch gar nicht, ist es jetzt dein Gesamtvermögen oder wie ist das Verhältnis zwischen der Erbschaft zu deinem Gesamtvermögen? Wie viel hast du schon investiert oder was ist eigentlich das konkrete Ziel? Das ist vielleicht das Erste, was man sich herausfinden sollte. Habe ich denn ein konkretes Ziel, was ich mit dem Geld machen will? Da kannst du vielleicht auch mal in Ruhe dich hinsetzen und einfach überlegen, hatte ich denn in den letzten Jahren irgendetwas, was ich aufgrund von Geld machen wollte, was ich aber nicht machen konnte? Gibt es denn da irgendwas? Also was ist das Ziel? Das sollte man sich als erstes festlegen. Ist es für die Altersvorsorge langfristig gemacht? Und dann kommt der Punkt halt dazu, Rendite und Diversifikation sowie Risiko, dass man natürlich sagt, okay, pass mal auf, wenn ich jetzt 250.000 Euro investiere in eine Eigenheimimmobilie, und das ist jetzt der Großteil meines Privatvermögens, dann ist natürlich die Diversifikation erstmal eher mau. Ja, das heißt, wenn sozusagen diese 250.000 im Verhältnis zu deinem anderen Vermögen einen extrem großen Betrag und alles über irgendein 50% ist ein großer Betrag, dann würde ich beispielsweise das nicht in eine Eigenheimimmobilie investieren. Ja, ganz klar, ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Da würde ich lieber diversifizieren mehr, sodass du halt eben, weil Ziele und Pläne können sich ja immer wieder mal ändern im Leben, dass du halt eben gleich auch mit ein bisschen mehr Flexibilität kalkulierst für die kommende Zeit, bevor du halt eben alles in ein einziges Investment packst, wo du dann vielleicht ein paar Jahre später merkst, hey, da will ich eigentlich raus, und dann aber gerade bei einer Immobilie die Liquidität nicht unbedingt immer optimal ist, um eben günstig wieder aus dem Investment rauszukommen. Ja? Der nächste Aspekt ist natürlich Zeit und Kontrolle. Wie viel Zeit willst du aufwenden und kannst du aufwenden, das Geld zu veranlagen, und wie viel Kontrolle hast du über das Geld und das Investment, welches du eingehen möchtest dann. Ja? Und für mich, ich kann dir nur sagen, das sind die Punkte, wie ich meine Investments immer strukturiere und wie ich sie auch in Einklang miteinander halte. Dazu kommen wir gleich im nächsten Thema. Das war nämlich auch eine Frage. Und ich kann dir natürlich nicht beantworten, ob du jetzt in Aktien oder in Immobilien und so weiter investieren sollst. Ich finde halt nur Diversifikation gerade am Anfang immer sehr gut. Und der zweite Aspekt ist auch der, dass ich es auch immer sehr sinnvoll finde, wenn man das nicht alles auf einmal in den Markt investiert, gerade wenn es sich um größere Summen handelt, die man noch nicht gewohnt ist. Habe ich auch neulich ein Rechenbeispiel gemacht an der Tafel, ja, dass es dann besser ist, für die eigene Psyche, fürs eigene Wohlbefinden ein Stück weit nach und nach zu investieren. Und der weitere Vorteil von dieser Vorgehensweise ist, dass du vielleicht, während du so am Investieren bist, auch herausfindest, dass du vielleicht noch was anderes mit dem Geld machen willst. Weil es ist nun mal nicht so, dass man immer zu jedem Zeitpunkt genau weiß, was man machen will in Zukunft. Ja, das ist ein weiterer Mythos. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch nicht schlecht, erstmal ein Ziel festzulegen, wofür soll es eigentlich genutzt werden. Ja, und dann die nächste Frage: Wie bringe ich eigentlich alles in Einklang mit meinen einzelnen unterschiedlichen Strategien und so weiter? Das ist ja das letzte Thema für heute im Podcast, und ich finde es ein sehr spannendes Thema. Vor allem, wenn man sich mal so überlegt, ja, Einklang, was ist denn das eigentlich nochmal? Das kann man ja so in der Musik und so, gibt es natürlich den Einklang, wenn du jetzt so auf zwei Oktaven sozusagen spielst, dass halt beides zusammen harmonisch klingt, ja. Und wenn ich jetzt die Definition von Einklang mir mal in dem unseren Kontext halt durchlese, dann steht hier: im Einklang mit etwas, Übereinstimmung, Harmonie, in einem Zustand, in dem sich zwei Dinge miteinander so vereinbaren lassen, dass sie nicht widersprüchlich sind. Okay, und das finde ich schon interessant, weil wenn wir jetzt so unterschiedliche Strategien haben, die meisten von uns haben ja irgendwie immer so ein Portfolio, wo wir irgendwie ETFs drin haben, dann haben wir meistens noch so ein bisschen was für die risikoreichere Ecke mit irgendwie einzelnen Aktien und auch manchmal sogar Kryptowährungen und so weiter. Dann haben wir meistens noch so was ganz Passives, irgendwie wie so ein Rettungsfonds oder irgendwie so ein Sparbuch oder so, ja. Und jetzt ist die Frage, ist das denn zueinander widersprüchlich? Also das Erste für mich in diesem Aspekt ist immer Selbstdenken, selbst die Ziele formulieren. Und wenn es für mich kein Widerspruch ist, dann habe ich einfach jetzt über die letzten Jahre gemerkt, dann macht es auch keinen Sinn, wenn man da ewig lang mit anderen diskutiert drüber. Und wenn auch wenn in irgendwelchen Büchern da irgendwas drinsteht, so von wegen, du kannst nicht gleichzeitig ETFs haben und Aktien, und das für diesen Menschen keinen Sinn ergibt, dann kannst du selber, wenn es für dich Sinn ergibt, weil es ist ja dein Geld und deine Anlagestrategie und du musst mit der klarkommen, wenn das für dich kein Widerspruch ist, dann kannst du das auch wunderbar umsetzen. Ja? Und von daher, ich muss gar nicht, also ich sag mal so, bei mir herrscht ein harmonischer Nicht-Einklang. Ja? Das heißt, die einzelnen Strategien unterscheiden sich schon ziemlich stark voneinander. Aber bei mir ist es einfach so, ich kriege den Einklang dadurch hin, dass ich immer, wenn ich merke, ich bin bei einem jetzt so stark investiert und habe so viel Kapital drin, dass es jetzt droht, wenn es jetzt zum Beispiel komplett den Bach runtergeht, alles andere auch mit runterzuziehen, weil ich beispielsweise dann irgendwie die anderen Sachen liquidieren muss, die ja nichts dafür können, dass ich mich mit den Einzelaktien verzocke oder so, dann weiß ich immer, okay, ich muss hier wieder mehr rebalancen insgesamt und muss mehr wieder in Einklang bringen, was sozusagen die Menge an Kapital in den einzelnen Strategien angeht. Das ist das, was ich finde, extrem wichtig ist im Einklang. Also ich mache dir das mal ein bisschen leichter, damit du das vorstellen kannst. Nehmen wir mal, du hast halt 100% deines Geldes, ja, was du zur Verfügung hast, und du hast jetzt zum Beispiel 30% in Aktien, 40% in ETFs, dann irgendwie noch 20% herumliegen in Cash für Notreserven oder auch zum Nachkaufen im Crash und so. Also 30, 40 macht 70 plus 20, ja. Und dann hast du 10, die hast du risikoreich investiert. Ja, Dogecoin to the moon und so weiter, bla bla bla. So, und jetzt passiert Folgendes. Diese Verteilung deiner Strategien, die solltest du dir sehr gut überlegen, viel Zeit nehmen und überlegen, was macht für dich persönlich Sinn und mit welchem Anlagehorizont ist jeweils die einzelne Strategie hier versehen. Weil das sollte meiner Meinung nach in Einklang sein. Hier können, glaube ich, die größten Fehler passieren, wenn du jetzt zum Beispiel anfängst zu sagen, hey, mit diesen 10% Kapital, die risikoreich in Kryptowährungen und so weiter investiert sind, habe ich jetzt so viel Rendite gemacht, dass es jetzt mittlerweile schon 40% meines Gesamtkapitals beträgt. Ja, dann ist es meiner Meinung nach sinnvoll zu sagen, okay, hier machen wir ein Strategie-Rebalancing und werden wieder so ein bisschen umschichten oder eben zum Beispiel nicht erstmal neu investieren in Kryptowährungen, sondern erstmal beim anderen wieder dafür sorgen, dass da wieder nachgeschüttet wird. Und ich kann euch nur sagen, das ist jedenfalls meine Art und Weise, wie ich das mache. So fühle ich mich auch super, so fühle ich mich sicher. Ich, im Gegensatz zu vielen anderen, die meine Depots kennen oder mein öffentliches Depot kennen und sagen, das ist ein sehr risikoreiches Depot, ich finde dieses Depot kein bisschen risikoreich. Da sind vielleicht ein oder zwei etwas risikoreichere Positionen sind. Der Rest sind alles Unternehmen, mit denen ich mich extrem sicher und wohlfühle. Und das ist immer das Wichtigste, dass du dich damit wohlfühlst. Aber ich kann dir sagen, ich habe damals hier angefangen mit Einzelaktien und habe natürlich logischerweise sehr viel Geld von dem, was ich zu investieren hatte, immer in diese Einzelaktien investiert. Dann kam irgendwann mal so 2011, 12, 13 so ETFs dazu. Und dann habe ich sehr viel nach und nach in ETFs nur noch investiert, weil ich ja ein anderes Unternehmen aufgebaut habe und auch nicht mehr so viel Zeit hatte für Aktienanalyse und so weiter. Und sehr viel von diesem ursprünglichen Verhältnis hat sich zugunsten von ETFs entwickelt. Und das wiederum ist dann aber jetzt in den letzten Jahren wieder so ein bisschen umgeschwenkt, mehr in Richtung Einzelaktien. Und deswegen habe ich jetzt, wenn ich das analysiere, auch wieder angefangen, einfach wieder ein bisschen mehr bei ETFs aufzufüllen und einfach das Ganze wieder so ein bisschen in diesen harmonischen ETF-Aktien-Einklang zu bringen. Ja. Okay, so viel erstmal zu den Fragen. Ich hoffe, da waren ein paar interessante dabei. Ich finde das immer eigentlich so sinnvoller, ich hoffe auch für euch, sich einzelne Sachen rauszunehmen und dann so ein bisschen mehr darüber zu sprechen, als jetzt irgendwie immer so diese ein, zwei Satzantworten zu irgendwie so einzelnen Fragen, wie welche Aktie ist jetzt kaufenswert und so. Okay, das war's für den heutigen Podcast. Lass mir gerne einen Kommentar da bei Facebook unter dem Podcast, wo ich den auch gleich teile in unserer Aktie mit Kopf Community. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche mit einem Gast. Und schauen wir mal, ob wir noch das Christian Lindner YouTube-Interview vorher noch hinkriegen. Ich würde es auf jeden Fall mir wünschen und ihr wahrscheinlich auch. Also bis nächste Woche. Macht's gut. Rationale Grüße. Ciao, ciao.